Guten Morgen und herzlich willkommen heute hier zum Gottesdienst zum vierten Advent. Jeden Sonntag haben wir eine Kerze mehr angezündet am Adventskranz. Heute leuchten alle vier, wir sehen es hier vorne. Mit jeder Kerze wird so ein Adventskranz ein wenig heller. Und so wächst auch die Freude in uns auf das Weihnachtsfest, die Geburt Jesu. Freude kann schön machen. Unscheinbare Menschen fangen an zu leuchten, wenn sie sich auf etwas freuen. Junge Mütter zum Beispiel, wie Maria auf ihr Kind. Oder Verliebte, die sich auf den geliebten Menschen freuen. Von überstrahlender oder verändernder Freude spricht man. Und da spricht auch heute der vierte Advent davon. Der Herr ist nah. Die Nachricht kann man nicht für sich behalten. Wie Sarah, der in ihrem Alter einen Sohn verheißen wird, und Maria, die Gott lobt, der Niedrige erhöht und Mächtige vom Thron stößt, können auch wir uns anstecken lassen von der Freude über das göttliche Ja zu uns. Und zur Freude, da ruft uns, ja, da fordert uns regelrecht auch der Wochenspruch aus, dem Philipperbrief auf, und benennt den Grund der Freude. Freuet euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich euch, freuet euch, der Herr ist nah. Und so lassen Sie uns diesen Gottesdienst beginnen mit einem Lied, der diese Freude zum Ausdruck bringen soll. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Lied Nummer 1 im Gesangbuch. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Lasst uns beten mit Worten aus Psalm 102. Du aber, Herr, bleibst ewiglich und dein Name für und für. Du wollest dich aufmachen und über Zion erbarmen, denn es ist Zeit, dass du ihm gnädig seist und die Stunde ist gekommen. Dass die Völker den Namen des Herrn fürchten und alle Könige auf Erden deine Herrlichkeit. Wenn der Herr Zion wieder baut und erscheint in seiner Herrlichkeit. Er wendet sich zum Gebet der Verlassenen und verschmäht ihr Gebet nicht. Denn er schaut von seiner heiligen Höhe, der Herr sieht vom Himmel auf die Erde, dass er das Seufzen der Gefangenen höre und losmache die Kinder des Todes, dass sie in Zion verkünden den Namen des Herrn und sein Lob in Jerusalem, wenn die Völker zusammenkommen und die Königreiche, dem Herrn zu dienen. Kommt, lasst uns unseren guten Gott anbeten. Wir sind hier, um gemeinsam Gott anzurufen und auf sein Wort zu hören. In seiner Gegenwart dürfen wir loslassen, unsere Sorgen und Ängste, was uns ratlos macht und was uns bindet, all unsere Schuld. Er lässt uns nicht los. In der Stille breiten wir jetzt vor ihm aus, was uns bedrückt und beschämt. Vor dir, Herr Jesus, und inmitten deiner Gemeinde gestehen wir ein. Wir haben Böses gedacht, lieblos geredet und Unrecht gehandelt. Miteinander rufen wir dich an. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott hat sich unserer erbarmt und vergibt uns durch Jesus Christus unsere Schuld. So spricht Christus: Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Ehre sei Gott in der Höhe. Wir beten weiter. Schon bist du nah, ewiger Gott. Sehnsüchtig schauen wir aus nach dem Morgenstern. Geh über uns auf mit deinem Licht, damit wir die Nacht hinter uns lassen. Dir gehört unser Hoffen heute und alle Tage. Wir hören nun das Evangelium nach Lukas im Kapitel 1, die Verse 26 bis 56. Und heute lasse ich sie, weil es ein sehr langer Text ist, ausnahmsweise mal sitzen. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war, einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Manne weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn, in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, sie, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin die des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Maria machte sich aber auf in diesen Tagen und ging eilends in das Gebirge zu einer Stadt in Juda und kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leibe. Und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief laut und sprach: Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und wie geschieht mir, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leibe. Ja, selig ist, die da geglaubt hat, denn es wird vollendet werden, was ihr gesagt ist von dem Herrn. Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freuet sich Gottes, meines Heilandes, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währet für und für bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Und Maria blieb bei ihr etwa 3 Monate. Danach kehrte sie wieder heim. Selig sind, die Gottes Wort hören und es bewahren. Halleluja. Lasst uns miteinander das Glaubensbekenntnis sprechen. und dazu aufstehen.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag aufgestanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Wir nehmen wieder Platz und singen das nächste Lied. Wie soll ich dich empfangen? Lied Nummer 11 im Gesangbuch. Und wir singen die Strophen 1, 2, 7 und 10. 1, 2, 7 und 10. Gnade sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Was braucht es für eine gesunde Beziehung? Worauf kommt es an? Auf Respekt, Vertrauen, Ehrlichkeit, Unterstützung, Gleichberechtigung, Bewahrung der eigenen Identität und gute Kommunikation. Das gilt für Liebesbeziehungen zwischen zwei Partnern, gleich welchem Geschlechts, aber es gilt auch für Freundschaften und gesunde Gemeinschaften. Wo etwas davon ins Wanken gerät, entsteht Schmerz. Es entsteht das Gefühl, etwas Lebenswichtiges verloren zu haben. Das kann einer der Seiten betreffen, meistens betrifft es beide. Selbst wenn das zunächst nicht bewusst wahrgenommen wird. Beziehungen sind nun einmal keine Einbahnstraßen, auch wenn sie zu solchen verkommen können. Dann kann man aber auch gar nichts mehr von Beziehung sprechen. Höchstens noch von Koexistenz, von einem Nebeneinanderherleben. Dafür sind wir aber nicht gemacht. Als Menschen leben wir in und aus Beziehungen. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist, sagt Gott in der Schöpfungsgeschichte. Wir brauchen gelingende Beziehungen. Beziehungen, in denen uns als Person ein Ja zugesprochen wird. Beziehungen, in denen wir respektiert, unterstützt und akzeptiert werden. In denen die Kommunikation aufrichtig und auf Augenhöhe ist. Wir brauchen das nicht nur, um gut leben zu können. Es ist überlebenswichtig. Und es ist keine Selbstverständlichkeit. Denn so wie wir zu Liebe, Anerkennung, Vertrauen und Ehrlichkeit fähig sind, so sind wir genauso fähig zu Hass, Ignoranz, Misstrauen und Lügen. Beides gehört zur menschlichen Natur. Nicht für das Alleinsein geschaffen zu sein und die Fähigkeit, Beziehungen knüpfen und zerstören zu können, gewollt oder ungewollt. Vermutlich könnte jeder und jede hier Geschichten aus dem eigenen Leben erzählen, wo einer der Pfeiler gesunder Beziehungen ins Wanken geraten oder sogar weggebrochen ist. Geschichten von brüchigen Freundschaften, von ungesunden Liebesbeziehungen oder, ihr Konfis, auch von angespannten Situationen in der Schule oder am Arbeitsplatz. Solche Konflikte haben oft mit unerfüllten Erwartungen zu tun, mit Versprechen, die nicht eingehalten wurden oder mit Leistungsansprüchen, denen nicht Genüge getan werden konnte. Es ist leicht, die Schuld dann einseitig dem oder der anderen zuzuschieben. Und der sichere Weg, um das Ganze scheitern zu lassen, weil dieser Schluss unehrlich ist. Er rechnet nicht damit, dass die eigenen Vorlieben, Wünsche, Hoffnungen und Forderungen unvernünftig gewesen sein könnten oder dass der andere aus guten Gründen gehandelt haben könnte, wie er gehandelt hat. Eine gute und gesunde Beziehung braucht gute Kommunikation. Und dazu gehört auch einmal ein gesunder Streit. Um des lieben Friedens willen nicht streiten zu wollen, macht es oft nur schlimmer. Es gibt eine schöne Szene dazu aus der Netflix-Serie Queen Charlotte. Darin kämpft die frisch verheiratete Charlotte darum, dass ihr Ehemann George ihr Beachtung schenkt und sich mit ihr auseinandersetzt. Der jedoch ist unsicher. Er leidet unter Nervenzusammenbrüchen, von denen sie noch nichts weiß. Er fürchtet sich davor, ihr zu zeigen, wer er ist, mit allen seinen Schwächen und Fehlern. Er spricht nicht mit ihr, und als sie ihn zur Rede stellt, wehrt er nur ab: Ich will nicht streiten. Worauf sie seinen abgewandten Rücken anschreit: Ich will streiten, streite mit mir, streite für mich. Wenn wir glauben, ein Streit müsse immer zum Ende von etwas Gutem führen, liegen wir falsch. Manches Gut muss erst erstritten werden. Die Frage ist nur, wie streiten wir miteinander? Schaffen wir es auch im Streit, gut miteinander zu kommunizieren? Schaffen wir es, respektvoll zu bleiben? Schaffen wir es, dem anderen unser Vertrauen trotz eines Vertrauensbruchs nicht gänzlich zu entziehen? Und schaffen wir es, unser Gegenüber in seiner Identität unbeschadet zu lassen? Unser heutiger Predigttext ist in einer Streitsituation entstanden, in einem kritischen Moment zwischen der Gemeinde in Korinth und dem Apostel Paulus. Innerhalb der Gemeinde bildeten sich verschiedene Parteien. Es herrschte Uneinigkeit und Unsicherheit. Paulus hatte der Gemeinde zugesagt, dass er sie wieder besuchen wollte. Aber eingehalten hat er diese Zusage nicht. Die Gemeindeglieder zweifeln an seiner Aufrichtigkeit. Paulus war nicht da, als sie ihn brauchten. Sie sind enttäuscht. Es kriselt in der Beziehung des Apostels mit der Gemeinde. Aus dem Brief wird deutlich, dass die Gemeinde ihn für unehrlich hält, was seinen Besuch angeht. Und, was noch viel schlimmer ist, seine Predigt insgesamt. Sie zweifeln an seiner Legitimation als Apostel. Hier geraten gleich mehrere Pfeiler einer gesunden Beziehung ins Wanken. Ehrlichkeit, Vertrauen, Unterstützung und Bewahrung der eigenen Identität. Klar, dass der Apostel sich verteidigt. Dabei findet er gute Erklärungen, warum und wieso, aber leider keine deutliche Entschuldigung an die Gemeinde. Die wäre angebracht gewesen. Aber was man ihm zugute halten muss, ist, dass er streitet, um die wankenden Pfeiler wieder zu festigen. Zu seinem eigenen Wohl und zum Wohl der Gemeinde. Dabei weiß Paulus um die wankelmütige menschliche Natur. Er weiß, dass der Mensch dazu neigt, Ja zu sagen und Nein zu meinen. Oder erst gar keine klaren Aussagen zu treffen, um sich nicht festlegen zu müssen. Und er weiß, dass diese Unterschiedenheiten und Unklarheit zu vielen Problemen führen. Paulus versteht sich in seinem Handeln und Reden als Apostel jedoch nicht von dieser menschlichen Weise gelenkt, sondern er versteht sich als von Gott, von Jesus selbst gelenkt. Denn Jesus selbst hat ihn zum Apostel gemacht und Gott versichert durch seine Geistgabe, dass die Rede des Apostels aufrichtig ist. Paulus schreibt, und so der heutige Predigttext: Bei der Treue Gottes, unser Wort an euch ist nicht Ja und Nein zugleich. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern das Ja war in ihm. Denn auf alle Gottesverheißungen ist in ihm das Ja. Darum sprechen wir auch durch ihn das Amen. Gott zur Ehre. Gott ist's aber, der uns festmacht, samt euch in Christus und uns gesalbt hat und versiegelt und in unsere Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat. Paulus' Argumentation ist clever. Das Apostelamt ist zentral für sein Selbstverständnis. Aber er selbst hat sich nicht zum Apostel gemacht, sondern Jesus Christus. Indem er sich auf dessen Zuverlässigkeit beruft, legitimiert er sich und er macht sich ein Stück weit von der menschlichen Fehleranfälligkeit und Wankelmütigkeit los. Zugegeben, das klingt ganz schön anmaßend. Und ja, Paulus betrachtet sich als von Jesus Christus selbst eingesetzten Apostel. Aber nicht als herausgehoben aus der Gemeinde der Christusgläubigen. Er lenkt den Fokus von sich selbst weg und hin auf Gott, der alle Gläubigen in Jesus Christus festmacht. Paulus' Reden und Tun ist zweitrangig. An erster Stelle steht das heilsame Handeln Gottes an allen Gläubigen. Gott ist es, der sich die Menschen erwählt hat. Gott ist es, der sie in Jesus Christus sammelt, salbt, versiegelt und ihnen seinen Geist schenkt. In diesen letzten Sätzen des Predigttextes macht Paulus die ganze Wertschätzung, die Gott den Menschen zuteilwerden lässt, ersichtlich. Von Gott gesalbte Menschen stehen in einer engen Verbindung zu Gott und sind beauftragt, für seine Sache einzutreten. Als Könige, Propheten, Priester oder was auch immer. Die Salbung und die Versiegelung verbunden mit der Geistgabe machen deutlich, dass Gott Anspruch auf den Menschen erhoben hat. Nichts und niemand kann daran rühren. Laut Paulus trifft das alles auf alle Gemeindemitglieder, also auch auf uns zu. Gottes unumstößliches Ja gilt jedem von uns. Das schützt uns natürlich nicht vor äußerem Schaden. Es schützt uns auch nicht vor den Schwächen unserer menschlichen Natur. Gottes Ja schützt uns nicht vor Streit und Zerwürfnissen. Aber es kann uns bei unseren Beziehungsproblemen helfen. Gottes Ja kann uns bewusst machen, dass wir immer schon in einer heilsamen Beziehung stehen. In einer Beziehung zu Gott, der sich als ehrlich und verlässlich erwiesen hat. Von dessen Beistand uns berichtet wird oder den wir selbst sogar schon gespürt haben. Der uns respektiert und uns eigene Entscheidungen zugesteht und der uns als diejenigen annimmt, die wir sind, in unserer ganzen Wankelmütigkeit und Fehleranfälligkeit. Gottes Ja kann uns helfen, füreinander zu streiten, statt gegeneinander. Denn wenn ich es schaffe, meinem Gegenüber Gottes unbedingtes Ja zuzugestehen, ebenso wie mir selbst, dann kann ich ihm oder ihr wertschätzend und auf Augenhöhe begegnen. Das heißt nicht, dass ich jeden Menschen lieben kann oder in Beziehung bleibe, die mir an Leib und Seele schaden, sondern es heißt, dass ich danach strebe, gesunde Beziehungen zu knüpfen und zu erhalten. Es bedeutet, dass ich bereit bin, für eine gesunde Beziehung zu kämpfen, mit Respekt, Vertrauen und Ehrlichkeit. mit Unterstützung und Gleichberechtigung in Wahrung der eigenen Identität und der des anderen und vor allem durch gute Kommunikation. Durch die Kommunikation von Gottes unumstößlichen Ja zu dir und mir. Ein Ja, das uns jeden Tag gilt und das wir bildlich in 3 Tagen in der Krippe bewundern dürfen. Amen. Und der Friede Gottes, der so viel höher ist wie all unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus zum ewigen Leben. Amen. Wir singen ein weiteres Lied, O komm, du Morgenstern, das Lied Nummer 19, und wir singen alle Strophen. Folgendes ist der Gemeinde bekannt zu geben. An Heiligabend findet um 15 Uhr der Familiengottesdienst mit Krippenspiel statt und um 18 Uhr die Christvesper mit Pfarrer Hans Hosbach. Am ersten Weihnachtstag ist Gottesdienst um 10 Uhr mit Pfarrer Hans Hosbach sowie dem Kirchenchor und dem gemischten Chor Ton in Ton des Männergesangverein Lützelinden. Am zweiten Weihnachtstag um 10 Uhr findet ein Singgottesdienst mit weihnachtlichen Texten statt. Und wenn Weihnachten dann rum ist, haben wir dann am 31.12. um 19 Uhr Gottesdienst zum Jahresende mit Pfarrer Hans Hosbach. Und dann am Sonntag, den 4. Januar, das hört sich immer so komisch an, nächstes Jahr, ne, wenn man so kurz davor steht. Das ist noch so ewig her. Am Sonntag, den 4. Januar um 17 Uhr ist dann die musikalische Nachlese zu Advent und Weihnachten mit Pfarrerin in Ruhe Ute Kannemann und Matthias Schulze mit dem gemischten Chor Ton in Ton des Männergesangvereins und dem Kirchenchor. Alle Veranstaltungen sind hier in der Kirche. Und Bibel im Gespräch macht Weihnachtspause am 29.12. Also da wird sich dann vom Weihnachtsessen erholt. Noch bis übermorgen, 23. Dezember, findet um 18 Uhr der lebendige Adventskalender statt. Heute lädt der Heimatverein Lützelinden nebenan ein. Morgen Familie Ulbrich in der Kretenstraße 4. Und am Dienstag der, heißt das Liftkreis, Elena? Heißt? Ich war nämlich geneigt, wie ich es gelesen habe, LIV-Kreis zu sagen, aber Liftkreis hört sich dann doch besser an. Und zwar am Gemeindehaus der FEG an der Schule 3. Und dann für alle, die alleine sind an Heiligabend, der CVJM Gießen lädt wieder ein zur Aktion Wohin am Heiligen Abend. Gemeinsam statt einsam. Die Feier ist für alle offen, ohne Anmeldung. Nähere Informationen dazu können am Aushang im Schaukasten vor der Kirche entnommen werden. Die Kollekte des letzten Gottesdienstes betrug 152 Euro. Die heutige Kollekte ist bestimmt für den Nahen und Mittleren Osten zur Unterstützung bedrängter und verfolgter Christen durch das Gustav-Adolf-Werk. Ist diese Kollekte bestimmt. Die zweite Kollekte sammeln wir für Brot für die Welt. Gott segne Geber und Gaben. Wir wollen nun Fürbitte halten. Und ich darf Sie bitten, dazu aufzustehen. Wir stehen an deiner Tür, großer Gott, und klopfen an. Unbehaust fühlen sich viele von uns in diesen Tagen. Alte Sicherheiten sind uns abhanden gekommen. Altvertrautes löst sich auf vor unseren Augen. Wir haben hier keine feste Heimat, ewiger Gott. Aber wir denken nicht nur an uns selbst und bringen vor dich, guter Gott, all die Menschen, deren Auskommen bedroht ist, deren Arbeit in Frage steht, deren Aussichten sich verdunkeln. Wir bringen vor dich all die Menschen, die Verantwortung übernehmen. In Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kirche, die Entscheidungen treffen müssen für eine gute Zukunft. Wir bringen vor dich all die Menschen, deren Leben bedroht ist, von Krieg und Gewalt, Hass und Not, die nicht für den nächsten Tag sorgen können, die nirgends eine Herberge finden. Wir stehen an deiner Tür, großer Gott, und klopfen an. Öffne sie und lass uns eintreten in das Reich deiner Gerechtigkeit und Wahrheit, in die Freude des Weihnachtsfestes. In der Stille bringen wir vor dich, was uns noch im Herzen bewegt. Dein Licht leuchte uns und aller Welt. Das bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn und Freund und Bruder. Gemeinsam beten wir, wie Christus uns zu beten gelehrt hat.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuld. uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir nehmen nochmal Platz und singen mit vorweihnachtlicher Freude das Lied Tochter Zion, freue dich. Wir wollen nun uns unter den Segen Gottes stellen und ich darf Sie dazu bitten, nochmal aufzustehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Wir nehmen nochmal Platz und ich darf mich an dieser Stelle ganz herzlich auch mal bei der Elena bedanken, die uns heute wieder hier so wundervoll musikalisch begleitet hat. Vielen Dank. Thank you.
wünsche Ihnen und allen noch einen gesegneten vierten Advent und eine gesegnete Weihnachtszeit.